Breitband Topic.
Das Amüsanteste, was man über die Olympischen Winterspiele und das Internet berichten kann, sind die Twitter-Stories, die in den letzten Tagen entstanden sind, als die ersten Journalisten ihre Hotels in Sochi bezogen haben.
Ja, und das kann man noch nicht mal als das typische Jammern auf hohem Niveau bezeichnen. Aus manchen Tweets kann man lesen, dass in Hotels kein warmes Wasser existiert, dass das Treppenhaus nicht fertig ist, aber dafür hat man zum Beispiel ein Putin-Porträt auf dem Nachttisch. Und das Highlight, eine seltsam gelbe Flüssigkeit aus dem Wasserhahn.
Ist so ein bisschen ehrlich gesagt, was wir da so an Fotos über Twitter bekommen haben. Immerhin erfahren wir so aber auch, dass das Internet läuft. Man ist aber auch in Russland nicht alleine so online. Die Winterspiele in Sotschi gelten als die bestüberwachten. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB soll sogar eigene Internetüberwachungsprogramme mit ausgesprochen leistungsfähiger Software installiert haben. Und auch Mobiltelefone werden nach Angaben von Kreml-Kritikern überwacht.
Ja, wir fragen den Überwachungsexperten und Kollegen Peter Welchering jetzt genau zu dem Thema. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Wir beschäftigen uns ja seit Monaten hier bei Breitband mit dem Thema Überwachung. Dank der NSA-Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden. Kann man eigentlich grundsätzlich so diesen Vergleich anstellen, dass die Überwachungsprogramme des russischen Geheimdienstes vergleichbar sind mit denen der NSA?
Also wenn man das machen wollte, dann würden die russischen Nachrichtendienste die Bronzemedaille holen, in olympischen Maßstäben gerechnet, und die amerikanische National Security Agency, die würde ganz klar Gold verteidigen und das wohl auch noch für die nächsten Jahre. Und das hat auch strukturelle Gründe, denn nach der Sicherheitskonferenz an der Moskauer Staatsuniversität am 6. Dezember 2003, also 11 Jahre ist das schon fast her, da sind viele Überwachungskapazitäten der Nachrichtendienste in Russland abgebaut worden. Das hatte auch damit zu tun, dass tatsächlich noch so eine Nachwirkung von Gorbatschows Transparenzinitiative da war. Aber das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass einfach das Geld fehlte. Und da gab es dann ab 2006 eine regelrechte Privatisierungswelle. Und der technische Geheimdienst, der dafür eigentlich zuständig ist in Russland, der SSSI, und der Geheimdienst des Präsidenten, der hat die Abkürzung FSO, die hatten damals noch eigene Abteilungen. Die sind damals aber dramatisch beschnitten worden. Übrigens auch die Überwachungsabteilungen, die technischen Überwachungsabteilungen eben des Inlandsgeheimdienstes FSB. Und die Folge war dann eben, dass natürlich weiterhin überwacht werden musste, aber dass damit dann solche IT-Sicherheitsdienste beauftragt wurden. Und solche IT-Sicherheitsdienste wie etwa Auriga oder andere, die haben dann eben auch die Software dafür entwickelt und viel Geld dafür bekommen, dass eben für anstehende Überwachungsaufgaben maßgeschneidert eben ein System geschaffen wurde und das dann eben den staatlichen Stellen, den Sicherheitsbehörden verkauft wurde. Und da ging es vor allen Dingen um solche Sachen wie Eigenüberwachungssoftware, und es ging vor allen Dingen darum, die aufkommende Internetüberwachung noch weiter zu intensivieren und vor allen Dingen die Router an eine zentrale Datenbank für die Überwachung anzuschließen.
Sind denn diese privaten Sicherheitsdienstleister, von denen Sie berichten, an der Überwachung jetzt auch in Sotschi beteiligt?
Ja, das ist ein ganz interessanter Wettbewerb, der da in Sotschi jenseits der olympischen Idee läuft oder vielleicht durch die auch befeuert. Denn tatsächlich, auf der einen Seite, da haben wir dann diese Dienste wie eben den technischen Dienst SSSSI, den FSB, den Inlandsgeheimdienst und den Geheimdienst des Präsidenten. Der hat viel vor, der muss sich ganz klar beweisen. Die stehen da mächtig unter Druck. Und die staatlichen Dienste, die müssen sich aber auch beweisen, dass sie das besser können als ihre privaten Auftragnehmer und die Auftragnehmer des Kremls. Denn auf der anderen Seite gibt es 4 große Sicherheitsdienstleister, die der Kreml direkt beauftragt hat. Und die wollen natürlich auch weiterhin Aufträge vom Kreml bekommen. Aber damit sie die bekommen, müssen sie zeigen, in Sotschi haben wir alles viel besser im Griff als die staatlichen Nachrichtendienste. Ja, und die müssen natürlich dann zeigen, wir können es eigentlich besser als die Privaten.
Das heißt also, die kommen sich ziemlich ins Gehege, oder? Kann man sich vorstellen, konkurrieren die dann miteinander, sozusagen die staatlich wieder verstaatlichten Überwachungssysteme und die Privaten?
Also da gibt es richtig hartes Aufeinander-Einprügeln, teilweise nicht nur verbal, aber das sollen die natürlich nicht. Und deshalb hat Putin auch einen Koordinator eingesetzt. Der soll das Ganze eben, ja, ich sag mal, unter die Genfer Konvention stellen, mehr oder weniger. Das Problem dabei ist aber, die Software beispielsweise für die Paketinspektion, also für die Internetüberwachung, oder die Software, damit virtuelle private Netzwerke ausgespäht werden können, die ist eben privat entwickelt worden vor einigen Jahren. Und diese Software, die musste entweder von den Nachrichtendiensten gekauft werden, und dann haben die gleichzeitig Wartungsverträge abgeschlossen. Das heißt, die Privaten sind dann tatsächlich für die Wartung dieser Überwachungsprogramme, dieser Überwachungssysteme zuständig. Und insofern sind die Nachrichtendienste von denen immer noch ein Stück weit abhängig. Und das wollen die ändern. Deshalb sagen sie, wir müssen zumindest die Entwicklungsaufträge vom Staat direkt bekommen, mehr davon bekommen und wir müssen auch die Wartung wieder in eigene Hände bekommen. Das heißt, wir brauchen mehr staatliche Zuständigkeit für die Überwachung, aber damit sie die bekommen, müssen sie in Sotschi erst einmal beweisen, dass sie auch mit ihrer Überwachung wirklich was erreichen.
Was hat denn eigentlich zur Privatisierung der Internet- und Telekommunikationsüberwachungen ab Dezember 2003 geführt? Und vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz die Nachfrage, was ist genau der Unterschied zu dieser NSA-Überwachung, die ja auch aus diesem Mischmasch besteht?
Ja, bei der NSA-Überwachung gibt es eine ganz klare Befehlskette. Da hat entweder das Weiße Haus oder da haben dann eben die Beamten des Cyber Command, die ja teilweise auch identische Funktionen in der NSA innehaben, einen Befehl zur Überwachung. Und dann wird dieser Befehl so umgesetzt, dass entweder Mitarbeiter der National Security Agency das ausführen oder wenn die das nicht können, und das ist ganz oft der Fall, dann werden eben private Firmen damit beauftragt. Aber diese privaten Firmen sind direkt von der National Security Agency abhängig.
Okay.
Wenn ihr Beamter in der National Security Agency, die nicht mehr mag, dann verdienen die kein Geld mehr. Und das ist in Russland anders. Die privaten Sicherheitsfirmen bekommen in Russland ihr Geld direkt vom Kreml und konkurrieren mit den staatlichen Stellen. Und das ist auch der Grund gewesen, warum 2003 tatsächlich diese Privatisierungswelle durchs Land rollte. Anfänglich natürlich, um Geld zu sparen. Aber die Kreml-Führung hat ganz schlicht und einfach ihre Gewährsleute damit versorgt, weil man damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und das hat dann eben auch zu diesem großen Aderlass geführt. Immerhin die Hackerschule, die in Voronesch betrieben wird vom technischen Geheimdienst SSSSI, die wurde dann tatsächlich nicht einfach ausgegliedert, aber die Absolventen dieser Hackerschule, die wurden eben nicht mehr in den Staatsdienst übernommen und die sind dann eben auch in die Wirtschaft gegangen. Und da hat dann irgendwann der Kreml mal gemerkt, am stärksten im Jahr 2007, dass die von ihnen beauftragten Hacktivisten und die von ihnen beauftragten anderen Hacker, die bezahlt werden, ihnen auch aus dem Ruder laufen können. Ganz deutlich wurde das in der Bronzenacht von Tallinn. Dann ging es ja darum, dass ein Kriegerdenkmal versetzt werden sollte in Tallinn und daraufhin sind dann Hacktivisten hingegangen und haben Überlastangriffe gegen Webserver in estländischer Behörden oder auch beispielsweise von Banken oder Versicherungen oder Tageszeitungen gefahren. Und als der Kreml meinte, so, jetzt müssen wir verhandeln, da sollten die damit aufhören, aber das haben die nicht getan. Und da musste der Kreml feststellen, Mensch, das haben wir nicht mehr im Griff. Wir müssen hier auch wieder eine stärkere staatliche Kontrolle hinkriegen. Aber wie diese Kontrolle aussehen sollte, das war eben noch nicht so ganz klar wieder.
Also diese Entwicklung ist definitiv sehr interessant. Ich kann mich hier an ein Interview erinnern, was wir in Breitband geführt haben mit James Bamford, ein großer Journalist und NSA-Experte. Und der hat uns damals erzählt, dass in Washington sogenannte Beltway Bandits entstanden sind. Also Unternehmen, private Sicherheits- und Überwachungsunternehmen, die der NSA sozusagen unterstellt sind. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir jetzt auch in Russland, wie Sie gerade beschrieben haben. Jetzt ist ja seit ein paar Jahren ist es so, dass Putin denkt, wir müssen da wieder mehr staatliche Kontrolle reinbringen. Ist das ein Signal oder eine Tendenz, die sich vielleicht auch international ablesen lässt, dass sozusagen diese Privatisierung zurückgeht und mehr wieder in staatliche Kontrolle gelangt?
Also in staatliche Kontrolle ja, wobei die Privatisierung wird dadurch nicht aufgehoben, sie wird nur anders. Man orientiert sich stärker an die Privatisierung, wie die National Security Agency die betreibt. Denn die kann vorgeben, liebe Firma, liebes Unternehmen, mach das und das für uns und wenn du das nicht ordentlich machst, bekommst du von uns keine Aufträge mehr. Und das eben war in Russland anders, weil da Doppelstrukturen entstanden sind. Zum einen machten es so ein bisschen immer noch die staatlichen Stellen und dann wurden eben direkt vom Kreml, von der Staatsführung die Privaten beauftragt. Aber da kann man international tatsächlich sehen, diese Doppelstrukturen sind in fast allen Staaten nicht mehr erwünscht. Da wollen die Sicherheitsbehörden den direkten Zugriff auf ihre privaten Dienstleister haben. Das ist tatsächlich so eine insgesamt internationale Entwicklung, das kann man sagen, ja.
Was wäre denn jetzt, um nochmal nach Sotschi zurückzuschauen, für den Nachrichtendienst des Präsidenten ein Erfolg, was diese Überwachungsmaßnahmen betrifft?
Also das Größte wäre natürlich, wenn man richtig doll einen Terroranschlag verhindern könnte, aber dafür muss man natürlich eine Menge an Beweisen liefern und die sind eben nicht immer so ganz einfach zu fingieren. Und deshalb wäre es auch schon ein Erfolg, wenn eine Nummer tiefer gestapelt wird, sagen wir mal so 2 bis 3 Terrorverdächtige im Umfeld von Sotschi, wenn man die mit dem Nachweis entsprechender digitaler Kommunikation verhaften könnte, dann könnte der Geheimdienst des Präsidenten sagen, schaut mal, da haben wir durch unsere Gesamtüberwachung, auch das Internet, tatsächlich Leute, bevor sie überhaupt losschlagen konnten, dingfest machen können und deshalb brauchen wir als Geheimdienst des Präsidenten jetzt mehr Zuständigkeiten in Sachen digitale Überwachung.
Das hört sich trotzdem so an, kurze Schlussfrage noch, als bräuchten die Sicherheitsbehörden sportliche Großereignisse so als Testfeld für die Überwachungstechnik.
Ja, unbedingt. Ob das nun Europameisterschaft ist, ob das Winterspiele in Sochi sind, ob das Olympische Spiele in Peking sind. Immer dann passieren nämlich zwei Dinge. Zum einen, die Geheimdienste, die Nachrichtendienste, die Sicherheitsbehörden bekommen sehr viel Geld und können einen Teil des Geldes eben auch für neue Überwachungstechnik anwenden. Und zum zweiten, die politische Akzeptanz, solche Überwachung zu machen, die steigt dann, weil ja angeblich auch die Gefahr steigt. Und da schlagen dann natürlich Nachrichtendienste auf der ganzen Welt gerne zu und sagen, nutzen wir diese sportlichen Ereignisse, damit wir mehr Geld und mehr Macht und mehr Einfluss bekommen und mehr Überwachungsmöglichkeiten.
Dankeschön an Peter Welchering über das olympische Internet quasi. Wir bleiben beim Thema hier in Breitband. Gleich schauen wir nach Russland und zwar auf die Reaktion dort im Internet zum Thema Überwachung. Schöne Grüße nochmal an Sie, Peter Welchering. Danke für diese ausführlichen Informationen und schönen Tag.
Und bis wir hier weiterschauen nach Russland, hören wir noch ein Stück Musik und zwar experimentelle Popklänge mit Elektro- und Hip-Hop-Elemente. So kann man die Musik des slowakischen Netlabels Gergas zusammenfassen. Das fünfte Jahr des digitalen Künstlerkollektivs feiern die Macher mit einer gratis Download-Compilation. Beat Garden Compilation 3 heißt das gute Stück und das klingt so.
The Black Arrow mit The Chase und zwar im Remix von Jimmy P. Dieses Stück eröffnet die dritte Beat Garden Compilation des Gergas Net Labels. 18 Tracks sind darauf zwischen experimentellem Pop, Elektro und Hip-Hop Sounds. Und wir hören später in der Sendung noch ein Stück daraus. Wer so lange nicht warten will, Download-Links gibt's bei uns im Netz auf breitbands.deutschlandradiokultur.de. Aber Sie sollten trotzdem auch der Sendung weiter zuhören.
Das ist Multitasking, ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Wir schauen nochmal nach Russland und kommen zurück zum Thema Überwachung. Als einer der besten Kenner, müsste man fast sagen, des russischen Geheimdienstes gilt der russische Investigativjournalist Andrei Soldatov. Unsere Kollegin Vera Linz hat ihn kürzlich in Berlin getroffen und gefragt, welche der vielen Überwachungsmaßnahmen in Russland aus seiner Sicht denn die schlimmste ist.
Das Schlimmste ist, dass die Kommunikation abgefangen wird. Man sollte ja denken, dass es auch beim Surfen im Internet einen gewissen Grad Privatsphäre gibt. Das Problem mit den neuen Technologien ist aber, dass eine völlig andere Idee dahinter steckt. alles, was man macht, jede Bewegung im Internet ist für die Geheimdienste transparent, wobei das nicht unbedingt die Geheimdienste des eigenen Landes sein müssen.
Das scheint, als ob wir dann doch alle vor demselben Problem stehen, egal jetzt, ob in den USA, in Russland oder in Deutschland. Wir alle müssen ständig damit rechnen, überwacht zu werden. Gerade haben Internetaktivisten Strafanzeige gegen die Bundesregierung gestellt, wegen der Nutzung von Spähsoftware. Dazu hören wir in der zweiten Hälfte der Sendung übrigens noch mehr. In Russland scheint sich die Öffentlichkeit aber weniger einig, dass das alles nicht richtig so ist, wie es läuft. Und wir hören nochmal, was der Geheimdienstexperte Andrei Soldatov dazu sagt.
Das Problem ist die öffentliche Debatte in manchen Ländern. Wenn öffentlich debattiert wird und es einen Aufschrei gibt, kann man zumindest hoffen, einige der Aktivitäten zu stoppen. In Russland ist das sehr viel schwieriger. Die Maßnahmen werden dort als Mittel gegen den Terrorismus gerechtfertigt. Und bisher hat die Bevölkerung solche Erklärungen bereitwillig akzeptiert.
Sagt der russische Journalist Andrei Soldatov. Aber ist diese Überwachung auch im russischen Netz eigentlich ein Thema? Was im Land der Olympiade diskutiert wird, berichtet für uns Roman Schell aus Moskau.
Die Vorbereitungen zu den Spielen haben die russischen sozialen Netzwerke und die Blogosphäre überflutet mit Fotos, Videos und Kommentaren. Blogger Leschin:
Das ist doch längst Alltag, dass FSB vor allem die Oppositionellen abhört und die dadurch gewonnenen Informationen gegen sie verwendet.
Das größte Thema, welches die russische Internetgemeinschaft im Hinblick auf Spiele beschäftigt, ist allerdings die Korruption in Sotschi, die selbst für russische Verhältnisse atemberaubend ist. Dies sind die teuersten Wettkämpfe aller Zeiten. Bis zu 30 Milliarden US-Dollar sollen veruntreut worden sein, errechneten die Netzdetektive. Dazu hat Blogger Boris Nemtsov sogar einige Filme produziert.
96% von diesen gewaltigen Ausgaben sind Staatsgelder. Das sind Gelder aus dem Staatsbudget, der Staatskonzerne und Staatsbanken. Das sind unsere Gelder.
Добрый путь, олимпийский огонь! До встречи в Сочи!
Wahrlich olympische Rekorde wurden in Sotschi noch vor Beginn der Spiele aufgestellt. Gesegnet vom Präsidenten Wladimir Putin vor dem Kreml, machte die olympische Fackel die längste Reise in ihrer Geschichte. Was Putins Sender nicht zeigten, waren die Schattenseiten des russischen Olympia-Wahnsinns, die Millionen von Russen zum Lachen, aber auch zur Weißglut gebracht haben. Die Nachricht des Bloggers Anton aus der Stadt Saratow wurde sogar im regierungskritischen Internetfernsehen TV Rain vorgelesen.
Auf den Straßen, wo die Fackel getragen werden sollte, wurden alle Kanaldeckel zugeschweißt, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Dabei regnet es in Saratow seit Tagen. Und alle Müllcontainer im Zentrum wurden entweder weggebracht oder ebenso zugeschweißt. Die Straßen waren vom Müll überfüllt.
Das Fazit der russischen Blogger: Es werden die teuersten, die abgeschottetsten und die wärmsten Winterspiele aller Zeiten.
Roman Schell aus Moskau mit Einblicken in die russische Netzwelt, in der es sich bestimmt trotzdem auch mal lohnt, sich durchzuklicken. Ich weiß gar nicht, bestimmt haben wir ein paar Links auf unserer Webseite dazu.
Das hoffst du nur. Wir haben alles auf unserer Webseite, ja, was alles wichtig ist. Klar. Und die finden wir wo? Breitband.deutschlandradiokultur.de.